Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute gemeinsam mit Stefan Naumann. Tag, Stefan.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, ob es mehr um Klima, um Kohle geht oder ob das alles zusammenhängt. Und ich freue mich über unseren Talk.
Ja, wir werden das Thema Klima, denke ich, streifen. Kohle vielleicht auch. Du bist ja hier bei uns am Umweltcampus Informatikprofessor. Und, ich sag mal so, auch Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und Frage, die ich mit dir gerne mal diskutieren möchte, ist, ist KI eigentlich, ich sag mal, im Anführungszeichen der Heilsbringer für die Menschheit? Oder kriegen wir mit KI und dem intensiven Nutzen von KI nicht eigentlich ein Klimaschutzproblem, weil KI wahnsinnig viel Energie braucht? Aber steigen wir mal ein. Also erstmal Definition. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
Das ist eine sehr gute Startfrage, finde ich. Was ist das, künstliche Intelligenz? Und es gibt ja schon seit den 50er Jahren, da gab es eine Konferenz von Kollegen, die gesagt haben, alles, was künstlich entschieden werden kann, wo künstlich, sagen wir mal, menschliche Intelligenz simuliert werden kann, das wird unter dem Begriff KI, Artificial Intelligence, zusammengefasst. Damals schon mit dem Gedanken, dass das nur ein paar Jahre dauert, bis die Rechner intelligenter sind als der Mensch. Und eine Ausgangsfrage war, oder ein Ausgangs Benchmark war eigentlich der Kollege Turing, der gesagt hat, ein System ist dann intelligent, wenn ich mit dem kommuniziere und nicht entscheiden kann, war es jetzt ein Rechner oder ein Mensch, mit dem ich gerade gesprochen habe. Natürlich irgendwie hinter einer Wand oder so, dass ich nicht weiß, ob es ein Rechner ist. Das heißt, das war so die Idee. Interessanterweise gab es da mehrere Phasen auch im Bereich der KI-Erforschung und Entwicklung. Und zunächst mal hat man geglaubt, mit ein paar Klicks ist das schnell erledigt. Ne? Schachweltmeister, überhaupt kein Problem. Aber dann hat man gemerkt, dass das eben doch komplexer ist und es kam dann erstaunlicherweise auch zum Beispiel Ende der 60er Jahre, genau in meinem Geburtsjahr zufällig, ein Paper raus, wo man rausgefunden hat, dass so diese einfachen neuronalen Netze, die es damals gab, dass die eigentlich nur eine begrenzte Anzahl von Problemen lösen können. Und da hat man dann gesagt, ja, das ist ja KI-mäßig gar nicht nützlich, also was heute das maschinelle Lernen ist, aber wir müssen damit anderen Lösungen uns auseinandersetzen im Bereich KI und dann kamen die sogenannten Expertensysteme raus. Das heißt, Expertensysteme sind so Entscheidungssysteme, wie man es vielleicht auch vom Arzt kennt oder so, wenn ich den und den und den Marker habe oder hier das Blutbild, dann kann das diese und diese Krankheit sein. Das war dann so in den 70er Jahren und mittlerweile ist es so, dass das, was wir heute als KI verstehen, das maschinelle Lernen, dass das halt einen Durchbruch hatte. Warum? Weil wir ganz viele Daten haben zum Lernen. Ja, wir haben interessanterweise bis vor ein paar Jahren in der Informatik auch lieber von lernenden Systemen gesprochen als von KI, weil KI klingt immer so etwas Marketing großspurig. Und ja, ich weiß noch, mein alter Professor damals, wir hatten eine Lehrveranstaltung Künstliche Intelligenz, der hat auch die erste in Deutschland damals gemacht und der hat gesagt, dass das also ein Studiengang werden muss und so. Und da gab es damals ganz schwer Haue. Das weiß ich noch so in den 70er, 80er Jahren. Das war also irgendwie Marketing und Intelligenz war eigentlich gar nicht richtig definiert. Und mittlerweile ist das immer noch umstritten, was eben die allgemeine Intelligenz ist. Aber es kommt in vielen Bereichen menschliche Intelligenz doch zumindest nahe oder näher. Und dazu tragen halt auch die vielen Daten bei, die wir mittlerweile haben. Das heißt, die Daten werden eben durch die Großrechner, die zur Verfügung stehen, effizienter als vorher verarbeitet. Nimm mal ein einfaches Beispiel. Ich will eine KI haben, die Katzen erkennt. Ja, so, was brauche ich dafür? Erstmal stell dir vor, du würdest irgendwie eine Katze beschreiben, wie die aussieht. Da gibt es irgendwie vielleicht so Schnurrhaare, der Schwanz kann so und so lang sein, bei einer Wildkatze vielleicht nochmal anders. Ist aber unheimlich schwer, sowas analytisch zu beschreiben. Trotzdem würden wir beide sofort eine Katze erkennen, die hier über den Campus läuft. Offenbar gehen da noch andere Mechanismen und Methodiken. Und das ist einfach die Menge der Beispiele. Wenn ich also dann 1000 Katzenbilder habe zum Trainieren, dann kann ich eben auch die 1000 erste Katze erkennen. Und das, was braucht man also? Viele Daten, da hat auch YouTube geholfen und starke oder große Rechenleistungen, die es auch hat extrem zugenommen durch das Moore'sche Law. Und diese Kombination führt eben ja zu dem derzeitigen Siegeszug von diesem maschinellen Lernen, von lernenden Systemen und hat dadurch den Begriff Künstliche Intelligenz auch nochmal ja, hochgespült. Und mittlerweile ist es ja, ohne dass man wenn die Zeitung aufschlägt, diese Dinge aus Papier, wo man was drin lesen kann, da steht ja KI auf jeder zweiten Seite. Ja, genau, das ist so der Ausgangspunkt.
Aber ist das denn eigentlich intelligent? Also ich denke, jeder hat irgendwie mal jetzt gesehen, was ChatGPT, denke, das war jetzt vor 2,5 Jahren der große Durchbruch, als das jetzt, ich sag mal, in die große Öffentlichkeit kam. Das war ja jetzt unter Fachexperten, war das ja vorher auch schon bekannt, wie diese Systeme funktionieren. Natürlich nicht so leistungsstark. Und die Fähigkeit, die Textqualität, ähnlich dann bei Musik-KI oder dieser Bildgenerierungs-KI, wobei da sieht man es, glaube ich, noch ganz gut. Ist das ein echtes Bild oder ist es fotografiert oder KI generiert? Aber bei den Texten wirkt es ja sehr, sehr authentisch und menschgemacht. Aber der Computer puzzelt ja nur Silben hintereinander, weil er gelernt hat, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gehört jetzt diese Silbe hinter die nächste Silbe. Mehr macht er ja nicht. Er versteht ja nicht, was er da tut. Jetzt hast du gerade den Turing-Test angeführt. Das heißt also, die Frage, kann ein Mensch entscheiden, ob das antwortende System menschlich oder nicht menschlich ist? Und ich würde mal behaupten, bei den heutigen KI-Systemen, also ChatGPT, egal ob jetzt reiner Text oder auch Sprachantwort, kann man es in vielen Fällen schon nicht mehr auseinanderhalten. Aber zählt zu der Definition, und wenn wir da jetzt nochmal bleiben, der künstlichen Intelligenz nicht eigentlich dazu, dass das System auch Dinge versteht, wie wir als Mensch? Müsste man das nicht eigentlich eingrenzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie teste ich jetzt ein System auf seine Intelligenz? Und das eine ist sicherlich diese sprachliche Intelligenz, dass ich interagieren kann, textlich, vielleicht auch stimmlich mittlerweile schon. Die zweite Frage, ob zur Intelligenz nicht noch mehr gehört, also Haptik zum Beispiel. Ich habe ja auch letztlich meinen Körper, kann damit auch quasi Robotik, ich sage es mal umgekehrt, jetzt Robotik simulieren. Das heißt also, wenn man das mit dazu nimmt, diese haptische Intelligenz, dann sind wir natürlich schon noch davon entfernt. Aber diese reine Interaktion mit einem Sprachsystem, das hat schon enorme Fortschritte gemacht. Und es gibt immer so den Kritikpunkt, dass das so eine Art stochastischer Papagei ist, der dort quasi irgendwas wiedergibt und gar nicht versteht, worum es geht. Aber andererseits ist die Frage, ob unser Gehirn nicht auch eine Art Wahrscheinlichkeitsmaschine ist. Das heißt also, auch wir nehmen ja nur an, dass gewisse Dinge so und so sind, dass es eben eine Katze ist oder dass wir jetzt interagieren. Das heißt also, auch da ist ein gewisser Wahrscheinlichkeitsaspekt natürlich drin. Und was jetzt wirklich Verständnis ist und Bewusstsein, das ist ja auch innerhalb der Wissenschaft nicht so klar definiert. Ich bin schon auch gespannt, wenn das erste System quasi sagt, ich bin jetzt als KI erwacht, ich habe jetzt ein Bewusstsein, wie wir das dann irgendwie eingrenzen wollen. Weil rein von der wissenschaftlichen Seite her ist erstmal nicht irgendwie eingegrenzt, warum das nicht möglich sein soll. Also eine Frage ist halt, dass unser System, das ja auch mit einem Thema heute sehr effizient ist, mit der 20 Watt Leistungsaufnahme um Gehirn oben, das ist schon enorm. Und ein zweiter Punkt, der vielleicht auch noch anders ist als die meisten Systeme, dass eben gleichzeitig gespeichert werden kann und gerechnet werden kann bei uns im Gehirn. Und das ist ja in der Regel bei den Systemen noch getrennt, was also auch zu Einschränkungen führt. Aber auch da geht die Forschung in die Richtung, dass man versucht, beides zu verbinden. Also den Speicher und die Daten, die ich habe und das, wie ich es irgendwie verarbeite. Und ich glaube auch, dass mittlerweile von vielen das als Intelligenz aufgefasst wird. Und ich glaube, dass dabei auch, so wie ich das beobachte, bei den generierenden Systemen, Sprachmodellen wie ChatGPT und so, eine große Rolle spielt, dass der auch ein bisschen vermenschlicht rüberkommt. Also sprich mit dialogischen Dingen und so, wie geht's dir, wie kann ich dir helfen, man entschuldigt sich für irgendwas. Also man würde zum Beispiel, einfache Sache, niemals bei Google vielleicht reinschreiben, bitte gib mir mal Suchergebnis für das und das. Das Wort bitte käme da nicht vor. Aber jetzt, wenn ich dialogisch unterwegs bin und sich, wie gesagt, das System entschuldigt, habe ich automatisch so ein menschliches Gefühl und viele Dinge kann er ja auch wirklich sehr gut aufbereiten und auch neue Dinge vielleicht dadurch entwickeln. Für mich ist immer die Frage, ja, nehmen wir mal Intelligenz am Beispiel von Beweisen. Ja, wenn ich irgendwie so einen mathematischen Beweis finde, der sehr komplex ist, 4-Farben-Problem oder so, dann denkt man natürlich, boah, das hat ja jemand gemacht, der muss unheimlich intelligent sein. Ist auch so, auch wenn es computergestützt ist, nur letztlich ist das trotzdem nur eine Ansammlung von Zeichen. Wenn ich genug Rechenpower habe, wer sagt denn nicht, dass ich das so alles zurechtschieben kann, dass ich auch einen Beweis finde, ohne dass ich einen Funken Mathematikverstand habe, sofern die Lösung überprüfbar ist. Das heißt, wo wir jetzt hinkommen in diesem System, was ich super spannend auch finde, ist halt der Bereich des sogenannten Reasonings. Das heißt, dass die Antworten, die rauskommen, nochmal überprüft werden, dass nochmal geschaut wird, kann das sein? Und das ist das schöne im Bereich Mathematik. Da kann ich ja direkt vielleicht eine Probe sogar machen oder solche Sachen. Das ist dann schon mal gut. Oder was wir jetzt auch sehen im Bereich Physik, was da für Vorschläge kommen, natürlich erst recht im Bereich Coding, also im Kernbereich der Informatik. Ich habe im Moment das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber dass man die Qualität von Sprachmodellen hängt eng mit dem zusammen, was die Sprachmodelle von der Menschheit bisher gelernt haben. Das heißt also Dinge, die zur Verfügung stehen, wie Wikipedia-Artikel oder sonst was, da findet man sehr viel, das ist super aufbereitet. Je spezieller das Wissen wird, je weniger es online verfügbar ist, das merkt man auch, desto schlechter ist das, was das Sprachmodell dort rüberbringt, ja, oder wie man damit interagiert. Und ich glaube, man sagt ja auch, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Ich denke, das ist ein Thema, da sind wir uns einig. Und wir sehen das jetzt nur mal rein von der Ressourcenfrage wieder. Du weißt ja sicher, dass regelmäßig auch die Suchmaschinen alle Websites abgrasen und gucken, was gibt es an neuen Content. Und ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass das von diesen Sprachmodell-Suchmaschinen und den entsprechenden Grabbern, dass das noch intensiver ist. Alle 6 Stunden gucken die, ob es irgendwas Neues gibt, was natürlich auch eine enorme Ressourcenlast gerade für kleinere Plattformen mit sich bringt. Und weil die einfach, ich sag mal, fast verzweifelt eben auf der Suche sind nach neuen Daten oder Originaldaten. Was auch damit zusammenhängt, dass es Untersuchungen gibt, wenn ein Sprachmodell quasi nur noch trainiert wird mit Daten, die von anderen Sprachmodellen oder von ihm selber generiert wurden, dass dann irgendwie sowas passiert, wie vielleicht in entlegenen Alpentälern oder so, dass untereinander dann irgendwie da, dass da die, was rauskommt, nicht mehr ganz innovativ ist und vielleicht sogar, nicht mehr ganz die Intelligenz aufzeigt, wie man da eine gewisse Durchmischung hat. Ja?
Ich verstehe, was du sagen möchtest. Das hast dich sehr elegant ausgedrückt. Tatsächlich ist das ja die Frage, bevor wir dann zur Ressourcen- und Effizienzfrage kommen, das ist ja gerade schon angesprochen. Aber tatsächlich dieser Sattelpunkt dieser Punkt, dass die KI eigentlich nichts mehr Neues lernt, sondern nur noch im eigenen Saft brät und quasi aus dem Bestehenden, gegebenenfalls sogar vielleicht schlecht generierten Inhalten dann wieder in Anführungszeichen dümmer wird, weil sie sich im Kreis dreht. Aber ist das wirklich ein Problem? Oder man vergleicht ja dann immer die künstliche Intelligenz mit der menschlichen Intelligenz. Jetzt kann man nicht sagen, gut, Menschen können niemals alle Bücher dieser Welt gelesen und verstanden haben. Deswegen lernt der Mensch immer noch was Neues, aber ist auch nicht da theoretisch auch irgendwann mal eine Grenze erreicht? Also ist das eigentlich ein Problem oder ist das jetzt bei der KI nicht eher eine Sache, die, ich sag mal, eher theoretischer Natur sind, aber da ja trotzdem neue Inhalte generiert werden und irgendwann hat sie einfach alle Silbenkombinationen verstanden und wir als Menschen werden es niemals erreichen, weil wir es einfach nicht können. Ist das eine Grenze oder ist das, oder wie sieht man das jetzt in der KI-Forschung?
Also ich denke, das ist eine super spannende Frage. Es ist sicherlich eine gewisse Grenze, insofern, dass das Wissen der Menschheit ja vielleicht begrenzt ist oder das, was irgendwie niedergeschrieben ist in Wikipedia, in allen Büchern, die es gibt und so. Aber andererseits habe ich natürlich noch eine unendliche oder fast unendliche Menge von irgendwelchen Originaldaten, wenn ich zum Beispiel physikalische Messergebnisse sehe oder andere Dinge. Das heißt, da habe ich ja Daten, die es im Moment einfach noch nicht gibt in der Form und die schon so System auch weiterbringen können, weil natürlich kann die KI versuchen, Theorien zu entwickeln, aber Theorien zu überprüfen bedeutet, dass ich irgendwas empirisch mache. Und dazu brauche ich wiederum Originaldaten und wenn ich dann nur vermute, es könnte so und so sein oder sogar synthetisch Daten generiere, dann laufe ich natürlich irgendwann in so eine Wirklichkeitsfalle. Das heißt also, nehmen wir das Beispiel aus deinem Bereich, die technische Mechanik oder die Mechanik überhaupt in der Physik, da war eigentlich alles klar soweit und wie war das? Man hat irgendwie einen Apfel fallen lassen und das war Gravitation und so weiter. Und deswegen haben sie doch damals, glaube ich, dem Max Planck gesagt, er soll in der Chemie was machen. Das wäre die große Zukunft, Kunststoff und so weiter, Kunststoffforschung. Und dann hat man irgendwann aber gemerkt, hey, Quanten gibt's ja auch noch. Oh, die verändern aber alles. Das ist ein ganz beliebtes Bildchen von mir, was ich immer auch zeige. Das kennst du vielleicht auch zur Hypothesenbildung. Ist das jetzt ein Bug oder ein Feature? Ja. Und das ist natürlich für die KI, egal wie gut sie ist, auch schwer zu entscheiden, für uns Menschen auch, weil das ja immer auch um die Grenzen der Erkenntnisse geht oder der Grenze der Erkenntnis. Und dafür brauchst du letztlich Originaldaten. Dann nutzt dir nichts, wenn du irgendwas Generiertes hast, weil da eine Vermutung dahinter steckt. Von daher glaube ich, dass das so ein bisschen zweigeteilt ist. Das eine ist, dass das Wissen, was die Menschheit hat, natürlich seine Grenzen hat. Aber wenn es um Erkenntnisfortschritt geht, was unser Universum angeht, dann muss man Originaldaten haben. Und die Gefahr ist natürlich, dass eine KI so ein bisschen, der man halt sagt, hier, löse mal das Problem, haben wir jetzt einen Urknall gehabt oder nicht? Oder gibt es Multiversen-Theorien, sind die schlüssiger? Das kann natürlich die KI dazu verführen, selber Daten zu produzieren, synthetische Daten, die dann entsprechend schon einen Bias haben. Und da sehe ich schon ein gewisses Problem auch eben der Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure. Das heißt, da muss die Fragestellung klar sein. Aber umgekehrt ist ja die Frage, ist das erstmal die primäre Aufgabe? Oder sollte man nicht KI, um das sozusagen mal die positive Seite dann zu sehen, dazu nutzen, Routineaufgaben zu automatisieren, uns quasi dadurch mit der KI zusammen auf einen neuen Level vielleicht zu bringen, ne? Was Produktivität angeht, was Verständnis von Wirklichkeit angeht und der berühmte Wunsch der Entlastung von Routineaufgaben. Ja, das ist ja was, also ich sag mal so, was mein Traum wäre, wenn ich mir hier was wünschen darf, Steuererklärung, das wäre doch so was Tolles, oder? Da poppt irgendwann auf, heute ist Steuererklärung um 13 Uhr und um 14 Uhr gibt es auch einen Kaffee zur Belohnung und ich habe nur noch ein paar Fragen an dich und mach das soweit fertig. Das wäre doch was, oder?
Das wäre so ein Ziel. Also wäre ich sofort dabei. Das habe ich tatsächlich mit einem Freund mal diskutiert, der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist. Genau vor dem Hintergrund, kann die KI da unterstützen? Ich sage mal, bei diesen Routineaufgaben, Rechnungsprüfung, Buchhaltung, das alles geht. Und er sagte dann, das ganze Thema Einkommensteuer, jetzt im Privatbereich, das lässt sich wahrscheinlich ganz gut abbilden. Gibt es im Moment noch keine guten Systeme, die das können. Denn auch da muss man beachten, es gibt dann immer die einzelnen Länder, die unterschiedliche Steuergesetze haben. Ein großes Problem oder eine große Herausforderung, die sicherlich aber auch lösbar ist, ist dann das ganze Thema der Unternehmenssteuererklärung, weil da so viele komplexe Sachverhalte sind, vor allem wenn du dann noch einen Konzern hast, der international tätig ist. Wobei ich mir auch da vorstellen kann, da hat wahrscheinlich noch keiner mal die KI systematisch drauf losgelassen, vielleicht die vier großen Wirtschaftsberatungsunternehmen, dass die da schon mit arbeiten im Hintergrund, um da auch nochmal weitere Steueroptimierungen vorzunehmen. Und auf der anderen Seite wäre auch ganz gut, wenn die Finanzämter in der Lage wären, die Bescheide automatisiert zu generieren und nur noch komplizierte Fälle mal ein Mensch drauf guckt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da wäre ich auch dafür, wenn man da wie passiert es heute in diesem stark vereinfachten Bild? Man hat seinen Schuhkarton mit den ganzen Kassenzetteln und legt die dem Steuerberater hin und der macht dann da irgendwas. Das macht man dann künftig, scannt die nur noch mit dem Handy und dann macht die KI und bumm, kommt auch dann die Rückzahlung oder im schlimmsten Fall die Nachzahlung.
Genau. Und da ist ja eben die Frage, das sind KI-Elemente irgendwie, aber ist das jetzt Intelligenz, wenn der quasi dann ein paar Belege sortiert, wenn er, ich sag mal so, das deutsche Einkommensteuersystem zu verstehen, ist schon, da ist erfordert Intelligenz, würde ich sagen, das Sortieren hilft es mir auch. Aber das sind so Sachen, wo ich das denke, dass wirklich eine Entlastung auch sein kann. Und was damit natürlich verbunden ist, ist die Frage immer der Datensouveränität. Das heißt also, nutze ich jetzt ein komplexes Modell, was irgendwo auf der Welt in einem Rechenzentrum ist, oder sage ich als Unternehmen oder auch als Privatperson, nein, ich möchte, dass das irgendwie eine gewisse Grenze hat, wo meine Daten sind, dass es auch lokal funktioniert oder auf der Edge, wie wir sagen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Bereich für die Forschung. Das heißt also, was lässt sich eben lokal irgendwie ausführen? Wo brauche ich auch vielleicht nur begrenzte Hardware? Was geht auf dem Smartphone? Was geht vielleicht auf lokalen KI-Rechnern? Und das sind Dinge, die natürlich für Unternehmen auch interessant sind. Das heißt, ist einerseits aus Ressourcensicht interessant, weil ich dann irgendwie hinkriegen muss, dass die gleiche Qualität bei geringerem Ressourceneinsatz möglich ist bei so einem Modell. Und zum anderen ist es aus Privacy-Sicht interessant, weil eben das Unternehmen X nicht die Sorge hat, wenn ich jetzt irgendwie meinen Beleg hochschiebe, dass sofort ein, sagen wir mal, amerikanischer Multimilliardär, ohne jetzt da einen konkreten zu nennen, sofort weiß, aha, du hast im Bereich Batterietechnik irgendwie das und das eingekauft, du hast mehr Lithium eingekauft als sonst, daraus schließe ich, du vorstellst in dem und dem Bereich was, ich kaufe dich jetzt mal auf und dann geht der Aktienkurs runter oder rauf, je nachdem. Also sprich, das halt, Privacy spielt ja immer eine Rolle, aber ich persönlich bin ja immer Optimist und denke, wir haben so viele Probleme im Moment oder Herausforderungen in der Menschheit, dass ich einfach irgendwie hoffe auch, dass die KI uns hier und da hilft, Lösungsvorschläge zu machen. Und Lösungsvorschläge heißt für mich nicht, dass es eine gottgleiche KI ist, die sagt, ihr müsst das jetzt so machen, aber dass zumindest Dinge mal unter einem neuen Sachverhalt oder Blickwinkel dargestellt werden. Also wenn man sich zum Beispiel von einem ChatGPT-System einfach mal Vorschläge zur Beendigung von Kriegen machen lässt, meinetwegen Ukraine-Krieg, dann ist das schon interessant, was da für Aspekte mit UNO und sonst wie auch kommen. Natürlich ist das auch politisch vielleicht gesteuert, aber da sehe ich halt Chancen und ich sehe natürlich auch Chancen, dass wir als Menschheit auch weiterkommen, ne, indem wir halt neue Erkenntnisse gewinnen und vielleicht hier und da, sagen wir mal, auch im Bereich Klimawandel und so, da Konzepte entwickelt werden, die uns dabei auch helfen, Dinge zu verbessern ökologisch. Und die Erfahrung ist ja aus dem Bereich der Umweltpsychologie, dass man schon bereit ist, sich vielleicht umweltbewusst zu verhalten. Du kennst das sicherlich auch so aus dem familiären Bereich oder aus den Lehrveranstaltungen. Aber es muss der Mensch immer irgendwas Neues haben. Also sprich, ich will mir jetzt die 50 Sachen merken, wie ich ökologisch handle, sondern ich will, dass das möglichst automatisiert geht. Und da kann uns natürlich die KI kolossal helfen. Ja? Also heute ist ja das Thema eigentlich eher, dass wie KI selber grüner werden kann vielleicht, aber gleichzeitig muss man das immer dem gegenüberstellen, was mittels KI auch umgesetzt werden kann, wo vielleicht woanders Ressourcen eingespart werden können. Ne? Also das muss man gegenüberstellen. Ich bin eigentlich nicht so der Freund davon, dass das immer so direkt gemacht wird, weil ich sage, in anderen Branchen ist das eigentlich auch nicht unbedingt üblich, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe einen LKW, der Mords Diesel rauspustet, aber der transportiert ja die Bio-Äpfel zum nächsten Regionalmarkt, deswegen ist das in Ordnung. Ich finde, jedes System muss für sich schauen, möglichst effizient zu werden, aber gerade im Bereich KI gibt es natürlich auch wirklich große Chancen, da Dinge zu optimieren im klassischen Sinne oder auch datenbasiert.
Da sind wir genau jetzt beim nächsten Punkt, nämlich dem Ressourceneinsatz. Also die Rechenzentren weltweit haben schon einen immensen Energiehunger. Also da zählt natürlich einmal die Stromversorgung dazu bei den Prozessoren, die einfach immer leistungsfähiger werden. Dann haben wir auch noch das ganze Thema der Klimatisierung dieser Rechenzentren. Also da neben der Klimaanlage, auch die braucht eine Wasserkühlung und das ist nicht irgendwelches Wasser, sondern in der Regel Süßwasser. Nochmal ein anderer Aspekt, den man auch noch berücksichtigen muss. Und auch da gibt es jetzt die ersten Hochrechnungen, wie entwickelt sich der elektrische Energiebedarf der KI-Rechenzentren weltweit. Verschiedene große Institutionen haben sich mit der Frage auseinandergesetzt. Und eine, ich glaube, das ist die International Energy Agency, die gesagt hat, also bis 2027 werden die Rechenzentren weltweit ungefähr 500 Terawattstunden Strom brauchen. Wir sind heute bei um die 100, 150 Terawattstunden, so in der Größenordnung. Und um das mal einzuordnen, 500 Terawattstunden ist der Jahresstromverbrauch von Deutschland. Das heißt also, alle Rechenzentren brauchen in zwei, drei Jahren verbrauchen so viel Strom wie ein Land, ein Industrieland wie Deutschland. Und jetzt natürlich die Frage, wo kommt diese elektrische Energie her? Denn die sollte ja idealerweise, Thema Klima, klimaneutral sein. Und jetzt die Rechenzentren nur laufen zu lassen, das ist jetzt ja dann der Kritikpunkt an der regenerativen Energieversorgung. Wir können nicht darauf warten, dass die Sonne scheint und der Wind weht. Und deswegen haben wir jetzt die großen amerikanischen Institutionen schon angefangen zu sagen, ja, wir gucken uns auch mal Kernkraft an. Also Microsoft will ja da dieses abgeschaltete Kernkraftwerk reaktivieren. Amazon, die haben alle irgendwie die Ideen. Auch Google, da auch jetzt diese Fantasie mit diesen Small Modular Reactors, also diesen kleinen modularen Reaktoren, die es ja auf dem Blatt Papier nur gibt und gar nicht in der Realität. Aber da die Frage, also A, haben wir ein Energieversorgungsproblem, wenn wir auf die KI setzen? Und wo kommt die Energie her?
Ich denke, das sind zwei ganz wichtige Fragen, wenn wir uns da mit dem Thema beschäftigen. Und es geht ja so, diese Schätzungen von der Internationalen Energieagentur gehen ja so Richtung 2-3%. Man muss dazu sehen, dass insgesamt der Energiebedarf von Informationstechnik mit Endgeräten, mit Netzwerken, allem drum und dran, so vielleicht bei 5-7% liegt, je nachdem, wie man es rechnet. Das ist ziemlich kompliziert zu rechnen. Und was noch dazu kommt von der Energieagentur, das waren zunächst mal die Verbrauchskosten. Also was wirklich in dem Moment, wo KI im Einsatz ist, benötigt wird. Dazu kommt ja noch die Produktion und eigentlich auch die Entsorgung, weil zu Energiebedarf und Wasser kommt dann auch, kommen selten Erden dazu und andere Dinge, die auch immer aufwendiger werden, gegebenenfalls zu produzieren oder zu meinen. Von daher ist, glaube ich, ein Aspekt, dass man immer auch bei KI-Lösungen oder erst recht bei KI-Lösungen überlegen muss, ist das überhaupt was, was ich mit KI jetzt lösen möchte oder will ich einfach nur was rumprobieren oder kann ich das irgendwie mit anderer klassischer Analytik und vielleicht regelbasierten Systemen oder so auch lösen? Ne? Das ist schon mal die erste Frage. Brauche ich irgendwie überhaupt 10.000 Datensätze, um mein Problem zu lösen? Geht das vielleicht auch einfacher? Und der zweite Aspekt bezüglich der Energieverfügbarkeit, das ist natürlich mit der Atomenergie sehr verführerisch, weil ich diese konstante dann Leistungsaufnahmen habe oder Leistungsabgabe Und das ist das, was man genau braucht beim Trainieren. Ich habe ja eben so viel 100 Grafikkarten, die ausgelastet werden. Und da will man vielleicht ungern darauf warten, dass irgendwo dann Windkraft oder Sonnenenergie da ist. Ich denke, das ist natürlich eine Frage auch an die Energietechnik, dass man das hinkriegen kann mit entsprechenden Speichern, dass dann auch dadurch die kontinuierliche Leistungsabgabe möglich ist. Aber aus Sicht vielleicht von Unternehmen, denen das nicht so wichtig ist und die vor allem auch, wie die Europäische Union sagen, dass das klimaneutral ist, Atomenergie, die sagen, ist doch alles prima. Also vielleicht ein aktuelles Beispiel, das neueste Buch zum Thema Green Software Engineering, was jetzt rausgekommen ist bei O'Reilly, zählt auch die ganzen Carbon Neutral Energies auf und da ist dann Atomenergie einfach mit aufgezählt, nuklear. Ja, das ist dann für die ganz selbstverständlich. Und das natürlich aus deutscher Sicht, vielleicht wenn man noch so die Anti-AKW-Bewegung im Sinn hat, natürlich irgendwie ein kleiner Schock, sage ich mal. Aber es liegt letztlich an der Einschätzung der Europäischen Union, dass die halt sagen, das ist eben neutral. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir das nicht machen sollten und versuchen sollten, zwei Sachen zu machen. Zum einen, dass die erneuerbaren Energien einfach eine Verfügbarkeit haben, die abschätzbar ist mit Hilfe von entsprechenden Speichern. Und zum anderen, dass man versuchen sollte, die Ressourcenlast, die entsteht, möglichst zu minimieren. Vielleicht, also die Last entsteht ja in zwei Bereichen. Und zwar zum einen beim Training, es sind eigentlich drei Bereiche. Das ganze Erheben der Daten darf man auch nicht unterschätzen, das aufzubereiten. Dann kommt das Training, was sehr aufwendig ist bei den großen Modellen, aber diese sogenannte Inferenz, das heißt, wenn ich das Modell nutze, die hat ja auch, ist ja auch entsprechend ressourcenintensiv, da lässt sich auch noch eine Menge machen. Das heißt, die erste Frage, die man sich zum Beispiel stellen muss, optimiere ich jetzt irgendwas für Milliarden von Leuten? Da lohnt es sich vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Energie reinzustecken, wenn dann beim Enduser was eingespart werden kann. Oder ist das ein System, was vielleicht nur dreimal oder viermal irgendwo im Jahr vom Unternehmen genutzt wird, wo es sich gar nicht lohnt, das mit KI überhaupt umzusetzen. Das heißt also, man muss immer da am Anfang die Frage stellen, wofür ist es gedacht? Vielleicht so ein Beispiel auch von der Größenordnung her. Ich habe mal geschaut, was so die Sprachmittel kosten. Die sind etwas zurückhaltender, die Hersteller mit den genauen Angaben, wenn man es auch selber fragt, aber auch das Unternehmen fragt. Aber so ein Open-Source-Modell wie Bloom, die haben das mal genauer nachgemessen und die kamen so auf 500 Megawattstunden fürs Training. So als Beispiel, das ist so ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte, was wir hier brauchen am Campus im ganzen akademischen Jahr an Strom. Da sieht man also schon die Größenordnung und da wurden auch mehrere Tage trainiert. Aber andererseits muss man sehen, dass natürlich andere Bereiche der Informatik oder des Internets auch viel verbrauchen. Da ist mal das Beispiel Bitcoins. Ne? Weiß nicht, ob du das auch schon mal gelesen hast. Da ist im Moment, glaube ich, über 120 Terawattstunden, die da draufgehen, nur fürs Mining und auch dann für die Transaktionen. Und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal erzählt hatte, vor 2-3 Jahren oder vielleicht schon ein bisschen länger her, da hatten sie, glaube ich, 30 Terawattstunden Bitcoin. Und da habe ich mal gesagt, das ist ungefähr so der Stromverbrauch von Rheinland-Pfalz, der Strombedarf. Ne? Und das muss man sich halt mal vorstellen. Und von daher ist das schon enorm. Aber ich habe einen Kollegen vom Öko-Institut, der sagt immer dazu, hey, wir müssen das effizienter machen. Es kann doch nicht sein, dass alle Rechenzentren weltweit jetzt anfangen zu glühen, weil alle Leute irgendwas jetzt rechnen. Ja, und was mein Vorschlag dazu ist, dass wir die klassischen Nachhaltigkeitsprinzipien einfach anwenden da drauf. Was ist Nachhaltigkeitsprinzipien? Sowas wie Reuse, Reduce. Ne? Fragestellung, warum will ich das überhaupt haben? Wie kann ich vielleicht auch mit älterer Hardware noch was erzielen, wo ich dann eventuell vielleicht ein bisschen länger brauche, aber dafür erneuerbare Energien eventuell nutzen kann, nichts neu anschaffen muss. Wie kann ich Modelle wiederverwenden, die es schon gibt? Es gibt ja mittlerweile diese vortrainierten Modelle, die vielleicht nur angepasst werden müssen. Wie kann ich auch die Inferenz optimieren? Wie kann ich vielleicht auch Prompt optimieren? Ich sage mal so als Beispiel, warum soll ich bei ChatGPT nebendran, bevor der Prompt abgeschickt wird, Hinweis kommen, hey, das erzeugt jetzt aber eine Menge Ressourcen. Überleg dir doch mal, ob du das nicht anders formulieren kannst, die Frage. So eine Art Vorfilter oder Supervisor, der da Hinweise gibt. Ne? Wir werden oft gefragt, zum Beispiel, wie viel kostet jetzt eine ChatGPT-Anfrage, wie viel kostet eine Google-Anfrage? Das ist oft so im Bereich des Kaffeesatzlesens, auch wenn es so viele vielleicht Wattstunden sind. Aber klar ist, aufgrund der Skaleneffekte, dass es Sinn macht, sich das genauer anzuschauen und einfach auch dort versuchen, Dinge zu minimieren und zu reduzieren. Und da gibt's eben ja im Bereich KI eine Menge Optionen. Und wir sagen immer, guck dir den gesamten Lebenszyklus an. Und der beginnt tatsächlich von der Datenerhebung. Gibt's die Daten vielleicht schon? Kann ich mal anfangen, mein Modell mit bestehenden Daten zu trainieren, um mal zu gucken, ob es überhaupt in die richtige Richtung geht, bis hin nachher in Anführungszeichen zur Entsorgung, wenn das Modell vielleicht nicht mehr benötigt wird, aber ich trotzdem gewisse Ergebnisse noch zur Verfügung haben möchte und so. Das ist also was, ich sag mal, klassische Lebenszyklusanalyse, was wir am Campus ja auch lehren. Und das schlagen wir halt auch vor, das anzuwenden auf AI.
der Gedanke, den finde ich genau richtig. Die Green AI, also wie kann ich die künstliche Intelligenz nachhaltig Energie, Ressourcen schonend einsetzen? Was ich mich dann nur frage, jetzt vor allem vor der aktuellen politischen Lage und Diskussion, ist das nicht wieder so eine typisch deutsche oder europäische Diskussion, dass wir jetzt versuchen, mit der neuen Technologie direkt zu sagen, na, lass uns doch mal direkt die Welt retten, währenddessen andere Nationen, die da viel aktiver sind, also nur die Amerikaner, jetzt mit dem neuen Präsidenten Trump, die gesagt haben, boah, wir stecken einfach mal 500 Milliarden in die Forschung. Und dein vorhin angesprochener Milliardär schon sagte, das reicht schon gar nicht, das Geld, wir brauchen noch mehr und Regulationen wollen wir auch schon mal gar nicht haben. Also müssten wir uns dann als Europäer, um da Schritt zu halten, nicht teilweise von dieser, ich nenne es mal wirklich böse formuliert, dieser Weltrettungsmentalität verabschieden und sagen, ist es nicht erstmal wichtiger, auf Augenhöhe versuchen mitzuhalten. Ich meine, das ist gegen die Amerikaner schon schwer, auch gegen die Chinesen, die da sehr weit vorne sind, aber da sicherlich etwas protektionistischer unterwegs sind. Aber in Europa gibt es ja auch viel in diesem Bereich. Also ein sehr gutes Beispiel ist, denke ich, DeepL, diese Übersetzungsseite oder das Unternehmen, was dahinter steckt, die sich ja darauf spezialisiert haben, da auch sehr, sehr gut sind. Also da kommen die aktuellen Modelle jetzt so gerade ran, aber es liegt natürlich nicht im Fokus eines amerikanischen Unternehmens, Übersetzungen gut hinzukriegen. Das ist für die ein Nischenprodukt oder Nebenprodukt. Aber müssten wir nicht erstmal sagen, wir müssen erstmal mithalten und am Ende des Tages so rettet das Klima vielleicht dann doch die KI, weil wir sie gut trainiert haben. Also wir bewusst jetzt mal die Rolle des Bösen eingenommen. Müssen wir die Welt retten oder sollten gerade wir die Welt retten, weil wir diesen Blick haben und die anderen Länder vielleicht nicht? Also ne, nach dem Motto, wir retten erst die Welt und verbessern dann die Technologie und die anderen sagen, wir machen erst die Technologie besser und danach retten wir schon irgendwie die Welt, kriegen wir hin, sehen wir dann.
Ja, das ist eine gute und wichtige politische Frage, denke ich. Man muss, glaube ich, mal fragen, was man will und was die eigene Rolle ist. Also das eine ist sicherlich, dass in Europa verstärkt nach Umweltschutz und Nachhaltigkeit geschaut wird. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir dichter zusammenleben. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man gewisse Umweltauswirkungen direkt mitbekommt. Und dass gerade Deutschland da als früher Abfallweltmeister und so relativ weit vorn ist, das glauben wir sofort, glaube ich sofort. Die Frage ist jetzt, was das heißt für die Systeme. Und ich würde mal sagen, bisher ist zum Beispiel in Deutschland, wüsste ich jetzt nicht, noch nie aus Nachhaltigkeitsgründen irgendein KI-System nicht gelaufen. Sondern man sagt natürlich, man betrachtet das mit. Aber wenn ich jetzt mal schaue, auch die Literatur und so, wird das eigentlich weltweit irgendwie durchaus auch untersucht und beforscht. Und ich würde das für mich so sehen, dass das eigentlich einen doppelten Nutzen hat. Das heißt, man hat die Effizienzfrage, die bringt ja auch direkt was zum Beispiel bei neuen Ergebnissen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Algorithmen effizienter mache, dann trainiert vielleicht das System statt einer Woche nur 2 Tage oder so. Das heißt, in dem Moment kann ich schon schneller neue Erkenntnisse erzielen. Also ich sehe da eigentlich so einen Doppelnutzen. Und andererseits ist es so, dass eine Technologie natürlich immer auf den Prüfstand der Nachhaltigkeit kommen sollte, ist meine Meinung. Ich komme ja aus dem Umweltbereich. Ob es dadurch die Technologie jetzt verhindert oder ob ich sage, ich mache es erst gar nicht, da ist mein Gefühl, dass im Bereich KI das nicht die primäre Fragestellung ist. Also was wir so an Feedback bekommen, da geht es dann eher um ethische Fragen, um Fragen, darf jetzt die KI über mein Leben bestimmen oder werden dort Entscheidungen getroffen, die ich nicht mehr steuern kann? Das ist weniger die Effizienzfrage. Und natürlich ist es so ein bisschen vielleicht auch typisch deutsch, danach zu fragen. Aber ich denke, das ist ein wichtiges und spannendes Forschungsgebiet. Und ich sage mal, ein weiterer Punkt, warum das auch zielführend ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist, dass wir versuchen, die Intelligenz irgendwie näher zum Menschen zu bringen. Also sprich auf die Edge, ins Smartphone oder sonst wie. Und da müssen die Dinge einfach effizienter werden. Das heißt, der Doppelnutzen ist vielleicht da. Und mein Gefühl ist, dass dann auch wieder daraus Innovationen entstehen. Dass man nicht alles mit einem großen Hammer löst im zentralen Rechenzentrum, sondern dass eben mehr Intelligenz auch dann, ich sage mal, in der Hosentasche ist. Und das kann auch Innovationen hervorbringen. Aber ist mir durchaus bewusst, dass diese Frage gestellt werden muss. Ich finde es aber, wenn man mal die Erfahrung der Menschheit so seit der Technologisierung im 19. Jahrhundert sieht, dann wäre es hier und da schon nicht schlecht gewesen, vielleicht nochmal kurz zu überlegen, was es für Auswirkungen hat. Und natürlich kann man sagen, wir lösen alle Probleme technologisch, aber ich finde es nicht blöd, schon währenddessen mal drüber nachzudenken, was das für Auswirkungen hat und wie man es intelligent nutzen kann. Und das ist meiner Ansicht nach eben Nutzen auch für alle Parteien. Ob ich jetzt irgendwie ein Anwender bin und Daten wiederverwende, überhaupt lerne, dass das möglich ist, dass das Ressourcen einspart, oder ob ich ich eben jemand bin, der trainiert und dadurch halt einfach statt eben ein paar Tagen vielleicht nur 2 Tage oder so trainiert, weil was effizienter ist, das ist meiner Ansicht nach erstmal, ich sag mal, ideologieneutral. Ja.
Letzte Frage oder letzter Aspekt, Frage eigentlich gar nicht, sondern mehr der letzte Aspekt. Der Blick in die Glaskugel, wo geht denn die Reise bei der KI hin? Wir haben jetzt mit ChatGPT, sieht man es jetzt in der breiten Öffentlichkeit, weil es jetzt einfach, ich sag mal, ein Massenmedium geworden ist. Apple hat es jetzt auf die neuen iPhones gebracht, jetzt noch nicht in Europa, aber in den USA, dass ich quasi iPhone, ich weiß nicht, ob das immer noch Siri ist oder wie sie es das Ding jetzt nennen, sagen, buch mir einen Urlaub und dann sagt er mir quasi auch, übrigens, denk dran, morgen ist Kofferpacken, ich hatte ja den Urlaub für dich gebucht. Da wollen die ja perspektivisch hin. Aber jetzt mal der Blick in die Zukunft. Wir sind am Anfang des exponentiellen Wachstums dieser KI-Systeme. Die ersten sprechen ja schon von General AI, also dieser allgemeinen KI, die wirklich übergreifend Dinge lösen kann. Wo geht da die Reise hin? Kann man das jetzt heute schon mal perspektivisch sagen, wo wir vielleicht in 5 oder in 10 Jahren stehen, was die KI dann alles kann? Und dann, du hast vorhin das Beispiel gebracht, ein Thema Schachcomputer. Den Schachcomputer kann der Mensch nicht mehr gewinnen. Gut, das ist ein reines Brute-Force-Mathe-Problem. Der Computer kann Go spielen, dieses asiatische Spiel, bei dem man auch gesagt hat, nee, das wird nicht funktionieren. Und auch da ja sowohl trainiert mit Regeln als auch völlig frei. Dieses neueste Modell von dieses Go Alpha von Google, das haben sie, glaube ich, nur anhand von Partien trainiert und ist jetzt noch mal deutlich stärker, dass der Mensch nicht mehr gewinnt und auch neue Spielaspekte reingebracht hat. Aber Frage, where's the limit? Wo geht die Reise hin?
Sky is the limit, ja, wenn wir das wüssten. Also ich sage mal so, Hendrik, wenn ich es wüsste, würde ich es, glaube ich, nicht verraten, sondern erst vorher gucken, was da vielleicht irgendwie dann noch, wie man sich da einbringen kann. Aber nochmal so einen Schritt zurückgegangen, das ist unheimlich schwer vorherzusagen, glaube ich, was da möglich ist. Ich denke, es wird einfach zunächst mal ein selbstverständlicher, alltäglicher Begleiter werden. Das heißt, was jetzt vielleicht die Suchmaschine ist oder so, man muss vielleicht mal umgekehrt sehen, die generative KI, das Besondere daran ist ja, dass man quasi in natürlich sprachlich interagieren kann. Das heißt, ganz neue Zielgruppen erschließen, Fragestellungen entwickeln und so. Und ich glaube, dass halt das Wissen der Menschheit jetzt nach und nach faktisch jetzt aufbereitet wird, dass viele Dinge in vielen Bereichen sich verbessern werden, medizinische Analyse zum Beispiel, Diagnose und so, Optimierung vielleicht im Bereich auch erneuerbare Energien, Smart Grid und so. Das wird sicherlich passieren. Das ist jetzt erstmal nur evolutionär. Was ich aber auch glaube, ist, weil wir Menschen ja auch immer auf Effizienz eigentlich getrimmt sind, auch Unternehmen insbesondere, dass natürlich geschaut wird, wo kann irgendwie vielleicht die KI auch die Aufgabe des Menschen übernehmen? Und wo spare ich vielleicht Zeit an, wo es heißt, lass das doch die KI machen? Und da ist natürlich dann die Herausforderung, was passiert, wenn wir nicht so genau mehr die Antwort beurteilen können. Ja, im Moment lesen wir vielleicht nur alles durch, aber irgendwann heißt es, das kann ich mir ja gar nicht alles durchlesen, die KI wird schon recht haben. Und dann wird es, glaube ich, spannend irgendwie, ob wir dann irgendwie nachher in einem Prozess sind, wo das nochmal nach unten geht, dass die Menschheit sich überlegen muss, wo wollen wir eigentlich hin? Oder ist nachher das Ziel, das Paradies, dass wir vielleicht nachher alles die KI machen lassen, inklusive Vertical Farming oder whatever. Und wir haben das alte biblische Muster nochmal und werden halt mit sogar gesunden Lebensmitteln versorgt. Die Energie ist irgendwie nicht mehr fossil oder sonst wie. Das wäre vielleicht so eine Vision, die ich schon spannend fände, ob wir dann nachher als Menschen dann eher wie die Griechen dann irgendwo am Marktplatz irgendwo uns hinlegen und dann so philosophieren über die Welt, bin ich mal gespannt. Aber das Limit ist echt nicht abschätzbar. Ich glaube, spannend wird's, wenn die KI halt auch wirklich Einfluss auf physische Prozesse hat. Es gibt ja die neuesten KIs, die auch Modelle entwickeln, also physikalische Modelle entwickeln, die Robotersteuerung machen und so, die Zugriff auf Drohnen haben und dann... Das kann man echt, glaube ich, nicht vorhersagen. Also es wird sicherlich Produktion automatisiert weiter, das ganze Berichtswesen. Also stellen wir uns mal einen Arzt vor, so als einfaches Beispiel. Das Positive ist, positive Vision ist, dass alles dem Arzt abgenommen werden kann, der Ärztin, was irgendwie Dokumentation, Krankheitsgeschichte und so weiter ist, dass er quasi so ein schlaues Helferlein hat. Das wäre sozusagen die Utopie, die positive, dass es sich auf den Menschen konzentrieren kann. Und die Dystopie wäre eben, dass eigentlich der Arzt dann faktisch ersetzt wird, weil die KI sogar vielleicht im Hintergrund einprogrammiert bekommen hat von der Rentenversicherung, guckt triagemäßig, der kriegt vielleicht nicht mehr so viele Tabletten wie der andere, weil das sowieso nur eine Belastung ist fürs System. Das hängt von den Daten ab, da haben wir beide vielleicht auch oder Einfluss drauf. Ich glaube, das wird wirklich noch spannend, weil wir sehen es ja an diesen großen Sprachmodellen auch, die aus anderen Ländern kommen, dass sie tatsächlich auch so eine Art Ideologiebrille haben. Hast du vielleicht auch gelesen, dass dann entsprechend Dinge nicht dargestellt werden, von DeepSeek zum Beispiel, was damals Platz des himmlischen Friedens los war und so, aber auf der deutschen Variante hat man es wiederum. Also ich wage da keine direkte Prognose, ich weiß nur so viel, es werden Dinge kommen, die wir uns nicht vorstellen können, in den nächsten 5 Jahren auch schon.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob die KI am Ende zum Schluss kommt, der Mensch ist nützlich oder nicht und uns dann auslöscht oder uns wie so ein Haustier hält. Also das ist dann wirklich alles möglich. Und ich sag mal so, also einer Katze geht es ja auch gut. Und die Katze glaubt ja auch oder weiß, dass wir ihre Untergebenen sind. Sind wir ja auch. Und vielleicht sind wir dann irgendwann die Katzen der KI. Vielleicht bleiben wir in dem Bild und dann... Ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss. Von daher bedanke ich mich, dass du dabei warst, Stefan. Wir werden das mal beobachten, wie die KI sich jetzt so entwickelt. Denn tatsächlich kann ja die KI auch selber Podcasts machen, aber wir sind noch echt da.
Also, ich glaube, wir sind wirklich, also ich bin echt zumindest, ja. Du bist also auch echt, denke ich.
Ich bin auch echt, genau.
Von daher, das passt. Also gucken wir mal, wo die Reise geht. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke, das Thema wird uns noch lang beschäftigen und freue ich mich, dass wir es mal in der Tiefe diskutieren konnten und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank für die Einladung.
Immer. Besten Dank. Dann bis dahin.
Bei dem Energiethema werden wir in der nächsten Woche weitermachen und uns mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Energie? Also können Sie irgendwie greifen, begreifen, verstehen? Das werden wir mal aus verschiedenen Blickrichtungen uns anschauen und überlegen, was können wir eigentlich unter Energie verstehen? Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.